Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Es ist ein Höllenjob, aber einer muss ihn ja tun.
Hast du dir heute so eine Rolle vorgenommen? Bist du jetzt gerade irgendwie so lonesome?
Ich habe mir sagen lassen, ich muss jetzt einfach ich selbst sein. Und
oh Gott, ja. Du hast Angst. Okay, na gut, ich bin auch dabei. Hallo. Deswegen auch die Lederjacke heute. Echt so harter Hundmäßig?
Nee, die Lederjacke ist...
Weil es so kalt ist.
Die Ersatz-Oberbekleidung für meine M65, die jetzt mal in die Wäsche musste.
Ach so, ja. Ich dachte, es wäre jetzt sowas wie so eine Personality zweite Haut. Nö. So ich, ein harter
dann
Knochen.
Dann hätte ich ja acht oder neun zweite Häute. Was meinst du, was in meinem Schrank für Lederjacken
hängt? Ach so, ich dachte, in deinem Kopf so los ist, wer du so morgen sein möchtest oder so.
Ach so, das erzähle ich dir nicht.
Aber Autopapst ist heute auch so im Portfolio.
Heute ist Autopapst auf jeden Fall. Bis 14 Uhr.
Ja, gut. Ja?
Audienz beim Autopapst.
Das steht dann in deiner Berufsbeschreibung auch mit dabei, musst du erledigen.
Ja.
Fälle von Hörern, die mit ihren Autos nicht klarkommen, wo irgendetwas nicht funktioniert, die dann anrufen können, 0331 70 99 111 genau. Und du sagst, was
dann
an ihrem Auto kaputt ist.
Das würde nicht drinstehen, da würde drinstehen Head of Service Department.
Ja, und jetzt aber hopp. Und zwar beim Auto vom Klaus. Hallo Klaus.
Hallo, hier ist der Klaus mit dem meine Beule W124 300 TE.
Ja.
89er Baujahr Benziner. Zentralverriegelung von Tür links hinten. Da geht der Knopf nicht runter.
Ja.
Obwohl alles andere zu ist.
Ja.
Mein Problem, wie kriege ich das wieder hin?
Naja, also entweder händisch, indem man den Knopf einfach zumacht mit der Hand. Oder die ganze Geschichte funktioniert ja beim 124 auch noch pneumatisch, also mit Unterdruck. Wahrscheinlich wird auf dem Wege zu dem Bedienmodul irgendwo eine Undichtigkeit in der Unterdruckleitung sein und die gilt es zu finden. In aller Regel ist es die Stelle, wo die Tür am Scharnier hängt, da ist ja, gehen ja die Schläuche durch und da wird es wahrscheinlich geknickt sein und der Unterdruck an der Stelle abpfeifen.
Oh ja, gut, dann ziehe ich mir eine Lederjacke an und dann gehe ich da auch an.
Genau, also mit der Lederjacke ist es nur noch das halbe Problem. Ja? Wenn die erstmal an ist, ist ja schon halb unten der Knopf.
Klaus.
Okay, danke.
Tschüss. Toi, toi, toi. Tschüss.
Siehste. Sag ich doch. Ist ein Ambitionsbooster.
Klaus, nicht kennend bist du schon sein Freund, ne?
Ja.
Mal gucken, wie es mit Helmut läuft. Hallo Helmut.
Ja, hallo. Also, ich habe einen alten Mondeo, einen 98er. Und seit einiger Zeit ist in Rechtskurven so ein Surren zu hören. Aber nur, wenn man rechts fährt.
Ja, naja, dann fahr lieber links.
Ich mal entweder Antrieb oder Radlager.
Richtig. Also ich würde auch scharf auf Radlager tippen.
Aha.
Denn Antrieb, den hätte man auch, wenn du Linkskurven fahren würdest, weil sich ja die Antriebswelle dann ähnlich verwindet.
Aha.
Ja, also wenn dieses Surren ist Antrieb, also Antriebswelle hört auch, ist eher ein Klackern und Surren ist fast immer Radlager.
Mhm. Ja, also Radlager.
Also Akschenke raus, altes Radlager auspressen, neues rein, alles fertig.
Helmut, bist du jetzt auch schon quasi dabei, die Lederjacke anzuziehen, um das Problem gleich heute zu lösen?
Heute braucht man keine Lederjacke.
Ah.
Ist doch warm.
Ah, okay.
Der kommt nicht mit in deinen Freundeskreis, oder was?
Nur ist ja nicht. Doch, natürlich.
Ja.
Der hat eine.
Okay.
Der hat eine. Ja.
Helmut, schönen Sonntag.
Ja, tschüss.
Tschüss. Nur mal so kurz noch Worte. Antriebswelle verwindet sich.
Mhm.
Ich verwinde kaum, dass ich es nicht verstehe.
Ja, stell dir mal dein Auto vor. Das ist ja leicht, ne? Schnell vorgestellt,
ja.
Vorderradantrieb, ja, da sind also, wird die Motorkraft über zwei Antriebswellen an die Vorderräder weitergegeben. Mhm. Und wenn du jetzt scharf um die Kurve fährst, dann verbiegt sich natürlich diese Antriebswelle so ein bisschen, verwindet sich auch durch die Antriebswellengelenke und die leiden im Laufe der Hunderttausenden von Kilometern darunter und irgendwann fangen sie an zu klackern.
Und im Grunde funktioniert die Antriebswelle so wie wir beide, wenn ich jetzt sag Stopp, machst du Stopp.
Naja, die Antriebswelle.
Doch, machst du! Ich bin am Wochenende über Land gefahren und tatsächlich alle paar Kilometer ein totes Tier auf der Fahrbahn. Klar, das kann vielleicht auch an der Jahreszeit liegen, weil sich jetzt alle wieder mehr von A nach B und über die Straße bewegen. Aber Fakt ist, um die 530 Wildtiere werden pro Tag in Deutschland totgefahren. Und in dieser Statistik sind Hunde, Katzen, Igel und Frösche noch nicht mal erfasst. Der Tod ist also unser ständiger Fahrbegleiter, auch wenn er andere erfasst. Das meist mehrfach überrollte Lebewesen lässt jeden kurz aufschrecken und dann fährt man natürlich weiter.
Und jetzt kommt der Hamburger Künstler Georg ins Spiel. Der bietet nun ein Kit an, mit dem man den Tieropfern des Automobils die letzte Ehre erweisen kann. Georg, schönen guten Tag.
Ja, hallo Andreas, hallo Patricia.
Was ist das letzte Hilfeset?
Das letzte Hilfeset ist dazu da, überfahrenen Tieren die letzte Ehre zu erweisen. Also zu sagen, ich halte an und ich mache eine ordentliche Bestattung.
Genau, wie denn? Also ich halte an, Autobahn bin ich jetzt gefahren, da kann ja gar nicht anhalten. Landstraße könnte auch quasi ja hervorrufen, dass die Anzahl der Verkehrsopfer nämlich noch um mich steigt, wenn ich das einfach mache. Also wie soll das sein, denen die letzte Ehre zu erweisen?
Naja, klar, ganz faktisch geht es erstmal darum, ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema zu kriegen, weil im Moment interessieren ja Schlaglöcher die Leute noch mehr als überfahrene Tiere. Also jeder Radiosender lässt Schlaglöcher fotografieren und sich schicken und überfahrene Tiere fallen so ein bisschen hinterunter. Und natürlich ist das ein Augenzwinkern auch dabei. Man kann auf der Autobahn nicht anhalten und ein Tier beerdigen, das ist natürlich klar. Aber so auf Landstraßen und so weiter, häufig sind es ja auch zu Tageszeiten, wo nicht viel Verkehr ist. Und gerade Krötenstrecken sind oft auch nicht so stark befahrene Strecken, also da geht schon was.
Was ist denn da drin in dem Letzte-Hilfe-Set?
Also da ist drin ein Tierkörperbeseitigungssack und Hygienehandschuh aus abbaubarem Material, was auch von jeder Tierkörperbeseitigungsanstalt akzeptiert wird. Und das ist praktisch dann zum Einfüllen. Und dazu gibt es einen Spachtel und eine Zange, je nachdem, was man da vor sich hat. Und ja, wenn man damit fertig ist, dann ist auch noch ein Astbleistift und ein Birkenrindenkreuz dabei. Das heißt, man kann den Todestag oder die Uhrzeit oder man kann dem Tier auch einen Namen geben und das auf diesem Kreuz notieren und entweder da hinterlassen oder mitbestatten.
Vorgestern gab es eine Ausstellung in St. Pauli und da gab es Fotos der überfahrenen Tiere. Asphalttiere heißt die Ausstellung. Wie waren denn die Reaktionen? Waren das alles potenzielle Letzte-Hilfe-Set-Kunden?
Na, potenzielle natürlich und sind auch ein paar mitgegangen. Also die Leute haben es sehr toll akzeptiert. Das Grundgefühl ist natürlich auf den ersten Blick immer so ein bisschen Ekel, aber der große Schock bleibt aus. Und das, was ich wollte, also mit großformatigen Bildern, die Leute mal ein bisschen auf die Details hinzuweisen und zu sagen, guck mal hin, es ist ein Tier, es ist jetzt nicht einfach nur platt gefahren, sondern man kann das noch erkennen und man kann auch wieder ein Gefühl dazu aufbauen. Das ist eigentlich ganz gut gelungen.
Jetzt bist du ja in erster Linie nicht Bestatter, sondern Künstler und hast ja auch schon gesagt, die Aktion soll ein bisschen einfach auch das Augenmerk darauf richten. Aber wie bist du auf die Idee gekommen? Also selber tragisch viele umgefahren auf der Straße oder wie kam es dazu?
Nee, ich selber, also einen Hund habe ich mal angefahren, der hat es aber überlebt. Der Ursprung war tatsächlich meine Reise in die Karibik, wo ja alles total paradiesisch sein soll. Und da ist es noch viel schlimmer als hier. Man sieht wirklich an jeder Straßenkreuzung überfahrene Tiere. Und das bricht sich natürlich sehr stark dann irgendwie mit blauem Meer, Palmen und alles ist toll und überall liegen tote Tiere. Und da gab es eigentlich so den Anstoß. Und so wie du es eben schon gesagt hast, heute losgefahren. Und wenn man ein bisschen Aufmerksamkeit darauf richtet, dann sieht man es wirklich überall. Und das ist halt passiert. Und dann dachte ich, Mensch, da interessiert keinen, aber es ist überall präsent und da kann man noch was machen.
Gebastelt werden alle Letzte-Hilfe-Sets selbst von dir zusammen, kosten so um die 35 Euro und du sagst, es ist ein ideales Geschenk für Fahranfänger, Raser und Senioren. Das ist doch voll gemein.
Das stimmt. Aber irgendwie muss man ja eine Zielgruppe erstmal definieren und natürlich ist ein Witz. Also Autounfälle oder Wildunfälle passieren jedem, die sind nicht kontrollierbar. In den meisten Fällen kann man überhaupt nichts dagegen machen. Aber irgendwie brauchte man natürlich so einen Hingucker. Ne?
Was da noch fehlt, ist natürlich so ein Unfallbericht für die Teilkaskoversicherung. Wenn man schon so ein Tier umfährt, dann braucht man natürlich auch, oder?
Ja, natürlich. Also ich habe bisher noch einen Aufkleber, den kann man sich noch hinten an auf den Wagen machen, Asphalttierfreund. Damit kann man zeigen, dass man selber zum Tierbestatter wird. Und das ist natürlich auch eine Gebrauchsanweisung drin, aber einen Unfallbogen, nicht schlecht.
Schon eine Rückmeldung, ob irgendjemand wirklich schon auf der Straße so eine Bestattung vorgenommen hat?
Nee, habe ich noch keine bekommen. Aber es gab tolle Rückmeldungen. Ein Berliner Verlag hat mir ein Kinderbuch geschickt, das platte Kaninchen, wie ein totgefahrenes Kaninchen trotzdem in den Himmel kommt.
Naja, also Sie können noch der oder die Erste sein, liebe Radio 1-Hörerinnen und Hörer. Das Letzte-Hilfe-Set, ausgedacht vom Hamburger Künstler Georg, was es ist und wie er sich vorstellt, dass man mit totgefahrenen Tieren umgeht, darüber sprachen wir mit dem Künstler höchst selbst bei den Sonntagsfahrern und sagen vielen herzlichen Dank.
Tschüss, Georg.
Ja, danke euch.
Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Schönen guten Tag.
Hallo, hallo, aber mal ganz ehrlich, wird dir nicht doch zu warm mit der Lederjacke?
Du, ich habe eine
oder
sehr...
Oder ist es schon so ekelhaft, dass du sie jetzt nicht mehr ausziehen kannst.
Du würdest, pass auf, Patricia, wenn ich sie jetzt ausziehen
nein,
würde.
Dann lieber was, nicht.
Ja, genau, dann würdest
wirklich?
Du. Ja, nein, nicht I. Ich habe eine sehr gut funktionierende thermostatische Regelung, im Gegensatz zu so mancher anderen, der entweder zu warm oder zu kalt ist. Ich kann sommers wie winters immer mit gleicher Körpertemperatur aufwarten.
Falls bei Ihrem Auto in dem Fall der Thermoregler zum Beispiel nicht so gut funktioniert wie.
Oder das Thermostat nicht öffnet.
So, dann könnten Sie jetzt anrufen.
Audienz beim Autopapst.
Und da haben wir den Klaus.
Hallo.
Hallo. Na dann mal los.
Also ich habe ein Mercedes Cabriolet 2002, so ein CLK. Mhm. Und da habe ich seit 2 Tagen habe ich getroffener Probleme gekriegt, die Dachaufzimmer. Ich habe also, entriegelt vorne, mhm, und dann schiebe ich das ja ein bisschen hoch und dann die Scheiben runter, das funktioniert ein und jetzt müsste eigentlich die Klappe, der Kofferraum aufwählen und die Klappe.
Ja.
Oh Klaus, und du hast dich schon so darauf gefreut, oder? Sonne.
Naja, dann habe ich, sagen wir, vor ein paar Tagen war das, habe ich das, hinten dann ist im Kofferraum ist ja so eine Klappe, so eine, ja, so eine
Notentriegelung.
Na, Notentriegelung nicht, sondern so eine Klappe, die man dann zumachen muss, damit eben das Dach nicht aufhält.
Ja, ne? ja, genau. Also, ja, ich weiß.
Genau. Und die Klappe habe ich jetzt probiert, dann da eine Seite war so ein Federkontakt oder so, da halt rumgefummelt mit den, auf jeden Fall hinkt die da. Mhm. So, und jetzt geht das aber, jetzt will ich gerade wieder probieren, geht das wieder nicht. Und dann halt da rumgefummelt und rumgefummelt an den Kontakt. Aber ist nur ein einseitiger Kontakt, also.
Naja, nee, also, Klaus, um es ein bisschen abzugrenzen, es geht schon um diese Kontaktschalter. Da gibt's nicht nur diesen einen, sondern, na, also vielleicht 20, ja, insgesamt. Damit eben da nichts sich völlig verkantet und dann das Dach in halb geöffneter Stellung irgendwo stehen bleibt. Welcher es genau ist, wirst du wahrscheinlich nur rauskriegen, indem du den Fehlerspeicher befragst. Der Fehlerspeicher kann ziemlich genau sagen, wenn es eine Fehlfunktion gibt, und die gibt es ja in dem Moment, wo das Dach eben nicht aufgeht, irgendeiner von diesen kleinen Kontaktschaltern ist Fratze und der muss gefunden und dann wieder zum Leben erweckt werden. Und dann muss das Ganze wieder neu initialisiert werden. Da braucht man Spezialisten.
Ja? Klaus, was hatten Sie denn heute eigentlich vor mit ohne Verdeck?
Also ich will jetzt zum Rollhockey fahren. Ich spiele Rollhockey von 1 bis 17 Uhr im Mommelstadion auf der Deutsche Bahn.
Ja.
Und bei dem schönen Wetter fahre ich die Uhr immer offen.
Ja.
Ja.
Aber wird jetzt leider nichts. Und du musst auch echt schnell los, oder? Klar. Du musst ja noch umziehen.
Ja, genau so ist es. Ich packe jetzt meine Sachen. Ich bin gerade dabei, meine Sachen zu packen und dann mal fahre ich los. Dann muss ich eben mit offenen Fenster
Klaus,
fahren.
Klaus, roll vom Hof. Genau, schönen Sonntag.
Frag den Fehlerspeicher. Alles andere führt in die Irre. Mach's gut. Tschüss.
Rollhockey ist cool.
Mhm.
Ja.
Naja.
Mit auf Rollschuhen.
Ja.
Hast verstanden, ne? Ich meine, du bist ja so ein bisschen älteres Semester.
Mir tun auch schon die Sehnen alle wieder weh.
Hallo Frauke.
Hallo, schönen guten Tag.
So, was ist denn bei Ihrem Auto Fratze, wie ich eben gelernt habe? Ist Fratze.
Was merkwürdig. Es ist ein Opel Astra von 2000, 140.000 Kilometer hat sie nur schon. Und die fängt komisch an zu singen, sozusagen. Und zwar, wenn sie warm ist erst und erst bei höheren Geschwindigkeiten, hört dann wieder auf, kommt dann auch bei tieferen Geschwindigkeiten. Ist nicht geschwindigkeitsabhängig, sondern klingt immer so etwa nach einem Halbton unter A, also irgendwie so ein halbes Ass, irgendwie so in der Nähe von 440 Hertz, wenn man den Daumen gepeilt.
Mhm.
Und lässt sich ein bisschen beeinflussen durch auf die Bremse treten, weswegen mein Autobauer auch sagte, wäre bloß Dreck auf der Bremse, kann ich mir aber irgendwie nicht so richtig vorstellen.
Nee.
Haben Sie was mit Musik zu tun?
Nein, kann ich.
Ja.
Was denn?
Ich tue Klavierspielen und so eine Sachen machen.
Halbton unter A, ja, das war beeindruckend.
Wenn du den Klavier stimmen lässt, 442 oder?
Nein, ich lasse meine tatsächlich auf 440 stimmen, weil die meisten meiner Mitmusiker, wie Klarinette zum Beispiel, nicht höher stimmen möchten.
Ah, okay, ich kenne das Problem.
Nicht wahr?
Ja. Ey, der Experte hier bei mir, ja, Wahnsinn. Ja, du, ja. So, jetzt wieder Auto, komm.
Also, pass auf, ich glaube, weil diese Frequenz, die ist mir auch ziemlich gut bekannt aus dem Auto, das wird eine Umlenkrolle sein.
Eine Umlenkrolle,
ja,
okay.
Und zwar läuft ja da ein Multirippenriemen und auch ein Zahnriemen wahrscheinlich bei dem Motor.
Ja.
Und wenn der nicht gewechselt worden ist in letzter Zeit, weiß ich nicht, ob du das weißt.
Wird wohl so sein, ja.
Wird wohl so sein. Dann ist das ein ganz deutliches Warnsignal. Wenn nämlich diese Rolle schon zu hören ist, dann wird sie demnächst festgehen. Und wenn sie festgeht, ist der Zahnriemen in ungefähr 5 Kilometern durchgeschliffen. Und dann der Motor komplett im Eimer.
Verändert sich der Ton noch? Wird es noch ein D oder ein E oder ein D?
Schönes Kreischen und dann ist Totenstille danach.
Frauke.
Ja,
also,
okay, Umlenkrolle.
Zahnriemen wechseln, dabei wird die Umlenkrolle automatisch mitgewechselt.
Zahnriemen wechseln, okay.
Ja?
Schönen Sonntag.
Besten schönen, danke euch auch.
Tschüss. Und Wolfhard.
Ja.
Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich habe einen Skoda Octavia, 6 Jahre alt, 183.000 Kilometer. Und seit diesem Jahr arbeitet die Klimaanlage nicht mehr. Das habe ich erst gemerkt, jetzt vor einer Woche etwa, als ich...
Als es wieder warm war.
Als es wieder warm wurde.
Genau.
So, nun war ich in der Werkstatt. Der sagte mir, das Kühlmittel ist raus, es ist entwichen. Du konntest natürlich nicht sagen, wo und warum. Jetzt bin ich verabredet zum Vakuumtest. Und
das kommt Wolfhard alles komisch vor.
Ja, naja, so gut. Dann sagt er mir, Vakuumtest will er machen. Wenn der in Ordnung ist, wird wieder befüllt.
Ja.
Wenn nicht, dann wird ein Drucktest gemacht.
Mhm.
Und dann eine Diagnose und gegebenenfalls Kostenvoranschlag.
Ja, ja, genau. Also das ist, so würde ich es wahrscheinlich auch machen. Man kann natürlich auch einen Plan B machen, dass man einfach sagt, okay, ich fülle jetzt das Kältemittel wieder ein in die Klimaanlage, die ja. Menge, die da nötig ist.
Und wenn es wieder rausläuft, dann ist tatsächlich irgendwo ein Loch.
Genau. Und es gibt also so eine Klimaanlage nach 6 Jahren kann es schon mal sein, dass dann eben nur noch so wenig Kältemittel drin ist, dass die nicht mehr funktioniert.
Ja.
Ja. Es gibt eine gewisse Fluktuation, also es diffundiert eben raus das Zeug im Laufe der Zeit. Gefährlich ist dabei, wenn es zu wenig ist, kann der Kompressor kaputt gehen, weil der ungeschmiert läuft. Ich würde empfehlen, jetzt hier, dir, lass es füllen, kostet 80 € und fahr damit und beobachte es. Und wenn nach einer Weile die Kälteleistung wieder nicht da ist, also die Klimaanlage nicht mehr kühlt, dann kann man das ganze Prozedere nochmal neu machen.
Wolfhard, schönen Sonntag.
Dankeschön.
Tschüss. Tschüss. Diffundiert raus, kann auch was rein diffundieren?
Theoretisch ja, wird's aber nicht, weil ein kleiner Überdruck drauf ist.
Na also, dann sparen wir uns doch.
Dann lassen wir es weg mit dem rein diffundieren.
Und raus.
Ja, Patricia,
wir müssen sparen.
Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
Da haben wir wieder ein paar zusammengesammelt und beginnen mit Hessen, die nämlich an der staufreien Autobahn arbeiten. Intelligente Leitsysteme zeigen auf hessischen Autobahnen erfolgreich Wege aus dem Stau. Je nach Verkehrsaufkommen wird zeitweise der Seitenstreifen freigegeben. Anderweitig kann auch auf den Pannenstreifen ausgewichen werden. Erlaubt ist das aber nur, wenn auf den Strecken kein defektes Auto steht. Überwacht werden diese Kurzzeitstrecken von Kameras. Kommt es zum absoluten Stillstand, wird die zusätzliche Fahrbahn freigegeben. Steigt das Tempo wieder an, wird die Fahrbahn schnell wieder gesperrt. Weitere Bundesländer wollen dieses System ebenfalls etablieren. Auch ohne System und irgendwie einer großen Struktur, die dahinter steht, kommt es mir so vor, als ob in jedem Bundesland das von Verkehrsraudis sowieso so betrieben wird. Warum haben die denn alle Stau und in Hessen nicht?
Gute Frage. Da ist schon was dran, Patricia. Aber um auf die Meldung direkt zurückzukommen, Hessen ist da tatsächlich Vorreiter, würde ich sagen. Ich verfolge das nämlich jetzt seit Anbeginn an. Und wenn die jetzt noch sozusagen die Online-Verkehrsbeeinflussung 2.0 hinkriegen mit Echtzeitdaten, dann könnte das wirklich als Muster für alle anderen Bundesländer auch gelten. Es funktioniert natürlich auch in Hessen nur suboptimal, weil die Verkehrsinfrastruktur da auch völlig überlastet ist. Aber das ist auf jeden Fall die Zukunft. Die machen es genau richtig.
Renault ruft weltweit 500.000 Fahrzeuge in die Werkstatt. Betroffen sind Renault-Fahrzeuge des Modells Mégane 2 Grand Tour der Baujahre 2003 bis 2009. Bei ihnen kann sich der Dachspoiler lösen. In Deutschland sind gut 82.000 Fahrzeuge von der sogenannten Materialermüdung der Dachspoilerbefestigung betroffen. Unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel bei starken Temperaturschwankungen oder bei der Verwendung von Fahrradträgersystemen, ist die Festigkeit nicht mehr gegeben. Was heißt das? Da fliegen dann Dachteile durch die Luft und wie kann Renault, ich meine führender Autoimporteur in Deutschland, so eine Billig-Billig-Panne passieren?
Du, auch bei Glaskugeln gibt es Reflexe, also das kann ich dir auch nicht genau sagen. Es wird auf jeden Fall ein Materialproblem sein, offenbar bedingt durch vielleicht ein bisschen zu billig eingekauft oder nicht genügend getestet. Ganz normale Technik, an sich sollte man dankbar sein, dass der Importeur es erkennt und auch handelt. Es muss ja auch nicht in jedem Fall passieren. Grundsätzlich ist sowas aber immer möglich. Technik ist nun mal leider auch mit Versagensmöglichkeiten gespickt.
Jetzt heißt es, 2,5 Stunden dauert die Reparatur in der Werkstatt und der Dachspoiler wird mit Komponentenkleber wieder festgeklebt. Kann ich doch selber machen.
Klar, wenn du kannst und den richtigen Komponentenkleber hast, dann kann das sein. Aber das wird schon richtig sein und der Rückruf ist offenbar vom Kraftfahrtbundesamt initiiert worden, also ernst zu nehmen.
Verbraucher verstehen Auto-Werbeslogans falsch. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie einer Kölner Namensagentur. Die englischsprachigen Slogans zahlreicher Autofirmen stießen bei den über 1000 befragten deutschen Verbrauchern auf gehöriges Unverständnis. Aus Nissans Shift Expectations, erweitere deinen Horizont, wurde sowas wie schalte deine Erwartungen einen Gang runter. Renaults Drive the Change wurde entweder als Fach mit Wechselgeld oder wechsle den Fahrer übersetzt. Nur 4 von 12 Sprüchen wurden überhaupt komplett richtig verstanden. Darunter Skoda Simply Clever und Fiat Simply More. Für wen ist das eigentlich peinlicher? Für die Verbraucher oder die Werbefirmen?
Na, die Verbraucher, die erkennen es eben nicht und lachen darüber. Das ist tatsächlich total peinlich. Erstens, wieso muss ein Werbespruch eigentlich immer Englisch sein? Es gibt auch sehr lustige deutsche Werbesprüche. Und wenn dann noch, oder Französisch gibt es ja auch, Kreativtechnologie zum Beispiel ist einfach falsch, Französisch falsch. Gibt ja auch einen Hersteller, der so wirbt. Und wenn man schon ausländische Werbesprüche macht, dann sollten sie leicht verständlich sein und idealerweise auch noch grammatikalisch richtig. Also ich finde, die Agenturen, die das machen, die kriegen den Peinlichkeitspreis.
Ablenkung im Auto kann tödlich sein, wissen wir ja, aber der ADAC untermauert mit Zahlen, wer sich während der Fahrt mit dem Bordcomputer beschäftigt, riskiert 4 Blicke bzw. 4,4 Sekunden weg von der Fahrbahn. Im Schnitt schauen die meisten 2 Sekunden lang nicht nach vorne, was gut 30 Meter Blindflug bedeutet. Am gefährlichsten ist aber das Rumfummeln am Radio. Insgesamt guckt man da 12 Sekunden nicht auf die Straße, wenn man nach passender Musik sucht. Da beißt sich doch aber eigentlich die Katze in den eigenen Schwanz, oder? Immer mehr Elektronik, die ich bedienen muss, weil sie ja sonst gar nicht funktioniert. Aber wenn ich sie bediene, dann kann es total gefährlich werden.
Ja klar, und nicht nur das, es gibt ja auch Werbung zum Beispiel am Straßenrand. Ich denke da noch an eine H&M-Werbung mit Anna Nicole Smith damals. Da gab es auch ganz viele statistisch bewiesene Unfälle in unmittelbarem Zusammenhang mit diesen Werbeplakaten. Der DVR macht gerade eine große Studie darüber, die ist aber noch nicht fertig, über Ablenkung im weiteren Sinne. Und da kommt garantiert noch was auf uns zu. Also Ablenkung ist ein großes Thema und es wird sicherlich demnächst auch weniger Ablenkung geben.
90% der Deutschen fährt Umweg für Billigsprit. 2012 war das Jahr mit den höchsten Kraftstoffpreisen überhaupt. Fast alle Teilnehmer einer Umfrage gaben an, auf jeden Fall weiterzufahren, nur um ein paar Cent pro Liter zu sparen. Und um den Geldbeutel zu schonen, würden die meisten so 5 bis 10 Kilometer weiter in Kauf nehmen. 4% sogar einen Umweg von 30 Kilometer, eben nur um billigeren Sprit zu bekommen. Lohnt sich das noch oder ist da irgendwie die Psychologie Vater der Idee und am Ende spart man nichts?
Möglicherweise Psychologie, es lohnt sich nicht. Also es geht nach ganz kurzer Umwegstrecke, ist man dann schon im Minus. Also gibt man quasi mehr für die Fahrerei zur billigeren Tanke aus, als man letzten Endes spart. Aber man beflügelt den Markt. Ja, wenn jetzt diese Spritpreis-App kommt, demnächst hoffentlich, dann wird sich das nochmal deutlich beschleunigen. Also dann kann der Markt wieder in Bewegung kommen. Im Moment ist das ja nicht.
Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
So ist es, schönen guten Tag.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Sonntagsfahrer. Du hast dann ja jetzt doch deine Lederjacke ausgezogen, nachdem du noch gerade behauptet hast, nee, deine körpereigene Temperaturregelung ist perfekt.
Ja, das gilt auch nach wie vor, nur wenn natürlich irgendwie heiße Frauen im Raum sind, ja, dann ändert sich das manchmal.
Oh Gott, muss ich jetzt Angst haben, dass du gleich auch noch das T-Shirt ausziehst?
Warten wir ab.
Das ist ja so bei Männern, ne? Die erste Sonne und schon mit nacktem Oberkörper.
Ja, kurzen Hosen. Ja, kurzen Hosen vor allen Dingen.
Nee, machst du nicht.
Was?
Nein.
Nein?
Lass es an.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Denn wir halten die Tür auf und einsteigt heute ein Mann. Er könnte an Persönlichkeitsspaltung leiden. Mal ist er der reiche Oberproll Peter Geis, der sich ein Luxusauto nach dem nächsten kauft. Dann wieder ist er Formel-1-Reporter Kai Ebel. Und dann wieder Autochecker Detmüller von Grip. Und meistens ist er sogar noch besser als das Original. Er selber heißt Martin Klempnow und ist als oben genannte Alternativpersönlichkeiten in Switch Reloaded zu sehen. Fester Mitmacher in der Comedy- und Parodieshow von ProSieben und Autofan. Mit 12 Jahren fuhr er das erste Mal und jetzt ist er bei uns. Herzlich willkommen, Schauspieler und Synchronsprecher Martin Klempnow.
Ja, Kuckuck.
Mit 12 Mal das erste Mal Autofahren, das geht gar nicht. Da darf man noch nicht fahren.
Ach.
Ja, das stimmt.
Was war da los?
Ja gut, ich habe immer, also ich muss dazu sagen, mein Onkel Dieter, der hatte in Köln eine Autowerkstatt, also eine richtig schöne Hinterhofwerkstatt mit 3 Hebebühnen, wo meistens immer nur eine funktioniert hat. Da habe ich immer so ein bisschen Kohle nebenbei verdient, so Auto waschen und mit dem Fahrrad schnell irgendwelche Teile holen. Und dann war auch ganz schnell klar, jetzt kommt er mit den Füßen an die Pedale, jetzt soll er auch mal die Autos umparken auf dem Hof. Also
Kinderarbeit.
Ja, man kann es so sagen, aber ich habe es ja freiwillig gemacht, vor allen Dingen sehr gerne. So.
Klar, also
man hat da nicht drüber nachgedacht.
Auto-Junkie sagst du ja von dir selbst. Nicht? Das klingt ja fast pathologisch. Wie sieht denn sowas aus, so eine Autosucht, so muss man es ja bezeichnen.
Ja, keine Ahnung. Also ich, das Wort ist zwar negativ behaftet, aber ich habe da so eine Art Gendefekt. Also ich drehe mich auch öfters mal nach einem Auto um, obwohl eine schöne Frau auf der anderen Straßenseite ist, wo man eigentlich hingucken könnte, aber dann denke ich mir, ist doch der neue Mustang? Das ist der neue Mustang.
Ja,
und schreie dann irgendwie meine Partnerin an, die dann auch mittlerweile das Thema nicht mehr hören kann.
Autofahren ist wichtiger als atmen. Im Studium war dein Motto lieber tanken als essen. Da gilt das noch? Ich meine, ist gut für die Figur bei den Preisen zumal.
Ja, das stimmt wirklich. Ich habe in Hamburg studiert und hatte wirklich nicht immer viel Kohle. Und meine Eltern haben dann mal hin und wieder mal so 50 Mark geschickt. Damals gab es noch die D-Mark, das war im anderen Jahrhundert. Und ja, anstatt dann was zu essen zu holen, habe ich dann mal lieber vollgetankt, weil ich musste natürlich als Student auch schon Porsche 944 fahren.
Da kommen wir jetzt noch so schrittweise
genau,
hin.
Genau, langsam. Erstmal kommen wir zum Führerschein. Mit 17,5, ja. Zack, genau, mit der Mindestanzahl von Fahrstunden bestanden. Und dann gab es von Papi wahrscheinlich das erste Auto, ein Ford Escort. Und du musstest spontan weinen. Warum?
Ja, ich weiß auch nicht. Meine Eltern sind wirklich die coolsten gewesen überhaupt. Also die waren immer wirklich super nett und wussten dann, ja, Mensch, also für das Studium, der Junge, da ist er ja nicht mehr nur mobil, der macht ihn ohne Gefährt, weil ich hatte dann auch immer Vespa gehabt und schon mit 14 Mofa, was ich frisiert habe, keine Ahnung was. Und das Studium hatte ich halt aufgegeben.
Aber es waren ja nicht Freudentränen, die du hattest, als sie dir den Ford Escort schenken.
Ich kam schon auf die Auffahrt und sah so ein, also der, wir, sag mal, wir Youngtimer-Fans denken jetzt so, wow, yeah.
Ja, Escort.
Escort, wow, cool. Aber nee, das ist einer von diesen gewesen. So mit, weiß ich nicht, fast 50 PS in weiß, wo so leicht der Rost durchkam und der von 0 auf 100 in 2 Tagen brauchte so. Und ich habe da, also äußerlich habe ich gemacht, oh, wow, Papa, Mama, danke. Und innerlich so.
Und dann kommt der Porsche 914 ins Spiel.
Nee, 1944.
Ja.
1944, ganz wichtig, weil, also ich bin dann daraufhin, habe ich die erste Probefahrt, dann haben die Eltern gesagt, ach, so, komm, dann fahr doch mal eine Runde und bin direkt zu meinem Onkel, weil ich wusste ja auch, dass er das verbockt hat. Und der hat sich totgelacht, als ich in die Autowerkstatt reinkam, haben sie mich alle ausgelacht, weil sie ja gewusst haben, wie ich reagiert habe. Und dann stand zufällig da von einem Typen, der seine Schulden nicht bezahlen konnte, 944er rum. Also Porsche mit, also jetzt auch schon mit so leichten Lackschäden und das Dashboard war zerrissen und was. Und da habe ich gesagt, den will ich. Und war dann mal locker, glaube ich, 3 Monate in der Hand meines Onkels. Also musste wirklich ganz, ganz viel Autos waschen. Der hat irgendwie 2500 D-Mark gekostet. Und das habe ich dann alles abarbeiten müssen.
Ja. Also der Onkel hatte wirklich viel von dir, Martin.
Ja, auf jeden Fall. Der freut sich auch immer noch, wenn er mich sieht.
Ja, jetzt kommt das Tolle, denn dieser Porsche, den fährst du immer noch.
Ja, das stimmt. Tatsächlich.
Wie? Also jetzt könnte man denken, ja okay, er hat aber damals gesagt, da gab es noch die D-Mark, er ist nicht erst 21 mittlerweile, sondern es sind wirklich, es ist ein Freund geworden.
Ja, natürlich, der hat mich auch wirklich immer, also der hat mich auch nie im Stich gelassen und klar, die Ersatzteile, die waren, das war wirklich immer sehr brutal, aber ja, der läuft immer noch wunderbar, knapp 305.000 Kilometer, ich habe jetzt extra nachgeguckt, hat er drauf und
jetzt hat man ja selten,
ich habe noch einen anderen Wagen noch dabei, ja. Also jeden Tag fahren ist, glaube ich, ist schwierig, weil ich wirklich sehr, sehr viel unterwegs bin.
Man hat ja selten die Gelegenheit, so vierrädrige Zeitzeugen aus dem Leben eines prominenten Menschen zu treffen. Wenn wir diesen Porsche jetzt fragen würden, wie ist der denn so, der Martin als Fahrer? Was würde der antworten?
Ja, der würde gehen. Wahrscheinlich.
Echt?
Ja, ich bin, also ich weiß nicht, ich bin wie eine, also jetzt nichts gegen Muttis, aber ich bin wirklich wie eine Mutti. Es fehlen nur noch die lustigen Klebefratzen an den Scheiben. Dann würde man sagen, also weil ich bin weder ein Heizer noch ein Raser noch ein keine Ahnung was. Es geht manchmal ein bisschen zügiger, aber ansonsten weiß ich nicht.
Apropos Mutti, räumt der Martin das Auto auf oder ist er so eine Autoschlampe?
Ich bin wirklich eine richtige Auto-Bitch, bin ich. Der Wagen ist auch wirklich ein Zeitzeuge, weil ich achte auch darauf, dass da wirklich der Staub noch der 90er Jahre drauf ist. Also ich und Auto waschen ist eher selten.
Was war denn das Lustigste, was Martin mit dem Porsche erlebt hat?
Ich weiß nicht, jetzt im Nachhinein ist es lustig, aber es war sogar, ich habe eine Zeit lang in Berlin gewohnt und da gibt es ja immer die schöne Strecke hier zwischen, jetzt müsst ihr mir helfen, zwischen Berlin und Hannover.
Die A2?
Und gerade dann, wenn man dann so, weißt du, wenn man da in Berlin da gerade diese eine Kurve, wo sie immer geblitzt haben, wenn man dann mal ein bisschen Gas geben kann. Ich also, damals hatte ich aber noch einen anderen Wagen, einen ganz alten Audi S6, hab dann Vollgas gegeben, bin auf der linken Spur und mit einem Mal sehe ich, dass da sich so langsam so ein Kanu löst bei einem anderen Auto auf dem Dach und das ist dann wirklich quer auf mich zugeflogen gekommen. Und dieses Bild werde ich bis heute nicht vergessen. Ist eigentlich gar nicht witzig, aber so im Nachhinein dieses Bild. Also man rechnet mit allen, aber nicht, dass irgendwie ein Boot einem auf der Autobahn entgegenfliegt.
Und jetzt noch der schnelle Mitfahrercheck. Wir beginnen die Sätze, du musst sie vervollständigen. Am meisten im Straßenverkehr nervt mich.
Leute, die immer links fahren.
Wenn ich meinen Führerschein abgeben müsste, dann weil?
Ich zu viel falsch parke.
Von den Figuren, die ich parodiere, würde ich am liebsten mal im Auto sitzen mit?
Det Müller, mit Abstand. Det Müller ist der Beste.
Wenn ich ein Auto wäre, dann?
ein Porsche 911, 9.3 Luftgekühlt, letztes Modell.
Am liebsten fahren, ach so, das ist ja dann auch schon die Antwort da drauf. Würdest du dann auch wahrscheinlich damit?
Genau.
Nein, einen anderen, und zwar einen Porsche 911, 933er Modell, letztes Modell. Du, hätte ich mir nie leisten können.
Frag doch mal Onkel Dieter, vielleicht hat er einen kleinen Job für dich. Und dann kriegst du den auch noch. Martin Klempner, Schauspieler, Comedian, Synchronsprecher und Autofan. Deswegen auch heute bei den Sonntagsfahrern in der Mitfahrzentrale. Und wir sagen danke. Lieber tanken als essen. Schönen Sonntag.
Fahr vorsichtig, Martin.
Kessler gegen den Rest der Welt.
Was ein Typ, das ist der Hammer. Sie lassen ihr Auto anspringen, wir hören das über Telefon und dann weiß er, was sie fahren. Das ist fast nicht zu glauben. Und der Rest der Welt, das ist heute Sebastian. Hallo.
Ja, hallo.
Sebastian, wo ist der Rest der Welt?
Der Rest der Welt ist in Rangsdorf, unten am Ring von Berlin, der Speckgürtel sozusagen.
Und da sind Sie gerade wegen Ausflug oder wegen Wohnen oder weil Mama kocht?
Heute ist Sonntag, ich habe meinen Bruder gerade besucht und wir sitzen hier gerade bei Kaffee und Kuchen und er war super schnell am Telefon.
So, das heißt, Sie sitzen schon in Ihrem Auto drin, Schlüssel steckt, Andreas übernehmen.
Genau. Und um die Sache abzukürzen, würde ich sagen, jetzt starten bitte.
Alles klar, Moment, das erfordert hier ein bisschen mehr, als nur den Hebel zu drücken. Da muss ich kurz, einen Moment bitte.
Ja.
Soll ich dir einen Tipp geben? Es hat nur zwei Räder.
Das weiß man
hat
nicht.
Hat drei?
Könnte auch.
Oder vier und er sitzt oben eher drauf?
Ich mach hier weiter. Du darfst nachher gerne raten. Ja, sag mir mal, wie alt es ist.
Sebastian,
84er Baujahr.
84er. Okay, und ich werde...
Das ist ein Rasenmäher.
Was, ein Rasenmäher?
Nein, wenn das ist eine Motorsäge. Warte mal, jetzt, ich nehme jetzt mal eine andere Frage. Aus welchem Gebiet Deutschlands stammt die Marke?
Sebastian, mach das aus!
Na gut, ich mach noch einmal. Aus welchem Gebiet Deutschlands? Ja, das ist aus dem Osten.
Ja gut, aber aus welchem, also ein bisschen, ich hätte es gern bitte ein bisschen genauer.
Na, aus Sachsen.
Ja, okay, na gut. Also hilft sowieso nichts.
Du hast auch eine Frage.
Nee, das waren schon drei. Wir haben das Alter?
84?
Ach so.
Sachsen?
Genau.
Nee, eins, zwei.
Okay, nee, ich lasse es dabei.
Na gut.
Ja, ich lasse es dabei. Ach nee, ich lasse es dabei. Ich sage mal, es ist Baujahr 84, es ist eine MZ ETS 250.
ETS oder ETZ?
ETS.
Nein, ETZ. Aber nicht schlecht, nicht schlecht.
ETS oder ETZ, mir wäre es Schnuppe, aber der Fachmann legt da schon Wert drauf.
Nee, ETZ ist ja Transistorzünder, oder?
Ja, also ich glaube, TZ steht für Telegabelzentralrohrrahmen.
Ah, okay.
Sebastian.
Na gut, aber
ein
immerhin.
Ein Buch für dich, alternative Kraftstoffe, Erdgas, Flüssiggas, Biodiesel, Pflanzenöl, womit fahre ich am besten, von Sven Geitmann im Hydroguide Verlag erschienen. Und wie immer unser Geschenk fürs Mitmachen beim Rest der Welt, ein Buch über Autos bzw. Autofahren. Herzlichen Dank fürs Mitmachen.
Vielen, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte und vielen Dank für das Buch und herzliche Grüße an den Autofahrer und an den Christian.
Oh, okay, tschüss, Sebastian, mach's gut.
Tschüss. Dass Fahrschule quasi Geburtsstätte für unendlich viele absurde Geschichten ist, das haben wir in den letzten Wochen bei den Sonntagsfahrern schon besprochen, kriegen auch immer noch schöne Fahrschulgeschichten-Mails. Aber wie Fahrschule sozusagen einem ein ganzes Land näher bringt, das ist seit Donnerstag im Kino zu sehen. You Drive Me Crazy heißt das Dokufilmdebüt von Regisseurin Andrea Thiele und der Film ist toll. Ich habe erst gedacht, drei Leute in drei unterschiedlichen Ländern, ein Ami in Tokio, eine Deutsche in Indien, eine Koreanerin in Deutschland, denen ich dann anderthalb Stunden dabei zugucke, wie die ihren Führerschein vielleicht machen. Na toll, langweilig. Aber von wegen, das absolute Gegenteil ist der Fall. Ein charmanter, lustiger, kurzweiliger Film. Also ich schicke schon mal, hätte ich die Befugnis, 5 Filmrollen voraus. Und hier ein kleiner Ausschnitt.
Was heißt das Zeichen da drüben?
Autobahn.
So ist es. Sie winkt dir schon, die Autobahn. Dann weißt du Bescheid, was du jetzt zu tun hast, oder?
Angst, Angst.
Ja, meinst du, die geht einmal aufs Gas?
Gas.
Weiter, 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 Gas, Gas, Gas und jetzt am vierten.
In diesem Fall war das Fahrschullehrer Herr Krieger in München mit seiner koreanischen Fahrschülerin.
You Drive Me Crazy heißt das Werk, wie gesagt, und wir begrüßen jetzt hier bei den Sonntagsfahrern die Regisseurin Andrea Thiele. Schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Drei Fremde in der Fremde dabei beobachten, wie die den Führerschein machen. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen und was hat Sie daran gereizt?
Naja, ich muss gestehen, ich bin selber zweimal durch meine Führerscheinprüfung in Deutschland gefallen. Und das ist wahrscheinlich war so der ausschlaggebende Punkt, aber dann einfach durch Reisen, später durch viele Länder, auch mit der Autorin zusammen, Lia Jaspers, haben wir immer sofort gemerkt, dass der Verkehr eine Metapher ist, was für die Kultur des Landes. Und so kam diese Idee auf ganz natürliche Weise und wir dachten, das ist eine simple Idee, mit der kann jeder was anfangen und hoffentlich auch humorvoll.
Jetzt gibt's ja diverse Fahrschul-Doku-Soaps, die eigentlich immer eher darauf hinzielen, die Lächerlichkeit des Fahrschülers darzustellen. So ist es ja gerade nicht.
Nein, das war uns ganz wichtig, dass wir uns eben nicht über die Menschen lustig machen, sondern dass wir mit ihnen lachen und dass wir auch mit ihnen leiden und wirklich einen Einblick bekommen, wie schwierig es ist, egal woher man kommt und in welches Land man geht, sich diesen neuen kulturellen Gegebenheiten anzupassen. Und dass das eben etwas ist, was jeden Menschen betrifft.
Die drei Menschen, die Sie da beim Fahren lernen begleitet haben, in Japan, in Indien und in Deutschland, wieso haben Sie ausgerechnet diese drei Länder genommen? Ist da was Besonderes dran oder war es Zufall?
Naja, also in Japan gilt es eigentlich nur, dass US-Amerikaner, dass die eben ihren Führerschein nochmal machen müssen. Und das war natürlich für uns, das war natürlich der Wahnsinn, gerade so ein Land oder ein Volk, das natürlich so gewohnt ist, mit dem Auto überall hinzufahren, das ist eine Selbstverständlichkeit dort, dass die nochmal komplett ihren Führerschein neu machen müssen, weil er eben in Japan nicht anerkannt ist. Das war der ausschlaggebende Grund für Japan, Indien, das Verkehrschaos, die Buntheit des Landes, das hat uns natürlich angezogen. Und Deutschland ist natürlich ein Heimspiel und München und der Herr Krieger waren so klasse, dass wir uns natürlich dafür entschieden haben.
In der Tat eine Traumbesetzung. Mussten Sie lange nach den Protagonisten suchen oder haben alle sofort hier gerufen, als Sie mit dem Projekt ankamen und sagten, wir wollen gern bei den Fahrstunden dabei sein?
Ja, das war eine wahnsinnig große Suche. Also über mehrere Internetforen, Expertforen, Social-Media-Kampagnen. Also wir haben wirklich eine riesen Suche gestartet, um eben jetzt in Japan diesen einen, unseren Jake, Amerikaner, zu finden und auch genauso in Deutschland und in Indien. Also das war sehr viel Zeit, hat es in Anspruch genommen.
Jetzt müssen wir nochmal versuchen zu erklären, was den Charme des Filmes ausmacht. Denn abgesehen davon, dass man eben diese drei Menschen kennenlernt und zusieht, wie sie in die Fahrschule gehen, bin ich wirklich auch ein paar Mal vor Lachen und Unglauben zusammengebrochen, wie Fahrschule woanders funktioniert und wie sehr dadurch wirklich die Seele eines Landes zu erkennen ist, wie Fahrschule funktioniert. Was hat Sie da am meisten fasziniert an tatsächlich der Andersartigkeit von Fahrschule in Indien oder Japan?
Naja, also gerade die Regeln auch in Japan, die waren natürlich so andersartig, wie man dort den Führerschein macht auf diesem Fahrparcours, wo man ja gar nicht erst am richtigen Straßenverkehr teilnimmt und dass eben man auch diese 10-Zentimeter-Regel, wie man die Tür aufmacht, wie man sich umschaut, dass das alles so ganz genau festgelegt ist. Das konnte ich mir auch am Anfang gar nicht vorstellen. Und als es dann wirklich so war, das wurde natürlich vorher recherchiert, das war natürlich, da merkt man halt richtig die kulturellen Unterschiede. Also ich glaube, ich war auch erstaunt, wie viel man darüber sehen kann.
Ne? Tatsächlich scheitert Jake, hat noch eine Spezialbehandlung vorher in einem Unterkurs für den dritten Kurs, bevor er den ersten Kurs machen kann, um dann endlich den Kurs für den Führerschein zu machen. Und es geht um so Regeln, wie man ums Auto herumgeht und blickt. Indien fand ich auch faszinierend, denn da lernt man ganz neue Handzeichen kennen.
Genau. Da blinkt man, da gibt es noch die Regeln, dass man auch mit den Händen eben, sagen wir mal, Blinker setzt, weil nicht jedes Auto kann man davon ausgehen, dass die Blinker auch funktionieren. Deswegen muss man diese Handzeichen lernen. Und das war natürlich auch für Mirella, die konnte das natürlich am Anfang auch gar nicht verstehen, unsere Deutsche in Indien, warum man das überhaupt machen muss. Und ein bisschen Langsamkeit und muss man sich angewöhnen und Sensibilität für den Verkehr.
You Drive Me Crazy von Regisseurin Andrea Thiele. Die Doku läuft unter anderem in Berlin in den Hackischen Höfe Kinos oder auch im Cinemax am Potsdamer Platz. Ich würde ihn Ihnen ans Herz legen. Ich habe sowohl gelacht, war aber auch sehr bewegt von diesen drei Menschen und fand es einen tollen Einblick in unterschiedliche Kulturen. Herzlichen Dank und einen schönen Sonntag noch.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.